Der Predigttext steht auf Matthäus 26, Verse 1 bis 16. Und das ist Gottes Wort. Und es begab sich, als Jesus alle diese Reden vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass in 2 Tagen Passa ist. Und der Menschensohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Da versammelten sich die Hohepriester und die Ältesten des Volkes im Palast des Hohenpriesters, der hieß Kaiphas, und hielten Rat, Jesus mit List zu ergreifen und zu töten. Sie sprachen aber: Ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr gebe im Volk. Als nun Jesus in Bethanien war, im Hause Simon des Aussätzigen, trat zu ihm eine Frau. Sie hatte ein Alabastergefäß mit kostbarem Salböl und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch saß. Da das die Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Vergeudung? Es hätte teuer verkauft und das Geld den Armen gegeben werden können. Als Jesus das merkte, sprach er zu ihnen: Was bekümmert dir die Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Dass sie das Öl auf meinen Leib gegossen hat, hat sie getan, dass sie für mich das Begräbnis bereite. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Da ging einer von den 12 mit Namen Judas Iskariot zu den Hohenpriestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere.
Wir wollen unsere Bibeln offen halten bei Matthäus 26. Danke für die Lesung, Jürgen. Um Flohmärkte mache ich inzwischen immer einen sehr großen Bogen. Und es gibt 3 Gründe, warum ich um Flohmärkte einen großen Bogen machen muss: Zeit, Geld und Platz zu Hause. Das ist der Grund. Bei mir ist es nämlich so, wenn ich auf einem Flohmarkt bin, ich finde lauter Schätze. Und es war bei mir noch nie so, dass ich auf Flohmärkte mit alten Dingen, die ich loswerden möchte, gegangen bin und nicht aber mehr wieder nach Hause genommen habe. Einfach weil auf Flohmärkten so viel Schätze zu bergen sind. Ich habe von einer Geschichte gehört, von jemandem, der einen Silberschöpflöffel auf einem Flohmarkt um 5 Euro verkauft hat. Hat er halt irgendwo zu Hause liegen gehabt, Silberschöpflöffel brauche ich nicht mehr, um 5 Euro verkauft, und es stellte sich heraus, dass es sich dabei um königliches Familiensilber einer altrussischen Dynastie handelt. Und der Empfänger dieses Silberlöffels, der 5 Euro dafür gezahlt hat, letztendlich weit über 1000 Euro für diesen Löffel erhalten hat. Es lohnt sich doch auf dem Flohmarkt zum Gehen. Stell dir vor, du hast etwas dein Leben lang vor Augen, bei dir zu Hause, das enormen Wert hat, und du hast keine Ahnung davon. Stell dir das vor. Stell dir vor, du hast Schätze zu Hause, die du ansiehst und sie aber nicht dafür erkennst, was sie wirklich sind. Ich denke, dass uns das laufend so geht mit unserem Herrn Jesus. Es geht uns laufend so mit Jesus, den wir oft vor Augen haben, oder? In unserer persönlichen Bibellese, in unseren Predigtreihen, die harten Worte oder der harte Weg Jesu. Wir haben Jesus so oft vor Augen und so oft erkennen wir den Wert gar nicht, den Jesus für uns hat. Und oft unterschätzen wir den Wert, den er wirklich darstellt. Stell dir vor, du hast Jesus dein Leben lang vor Augen und verstehst doch nie wirklich seinen Wert. Ich möchte Jesus wirklich sehen, als der er ist. Ich möchte wirklich begreifen, mit meinem ganzen Denken, mit meinem ganzen Verstand, mit meinem ganzen Herzen für die Herrlichkeit Jesu, wie herrlich er ist, wie würdig er ist, wie groß er ist, wie kostbar er ist. Ich möchte es wirklich. Das ist unser Wunsch, oder? Als seine Nachfolger. Dass wir erkennen, wie wertvoll Jesus wirklich ist. Und der Matthäus, der hilft uns heute Morgen, Jesus zu erkennen für die ganze Herrlichkeit und Kostbarkeit, die er ist. Der Matthäus stellt uns in den ersten 5 Versen in diesem Abschnitt heute Morgen Jesus als den souveränen Messias vor, der entschlossen seinen Leidensweg angeht für uns. Der harte Weg Jesu. Und das wissen wir alles. Wir wissen, Ostern ist vor der Tür. Wir wissen in unserem Kopf, was Jesus demnächst tun wird für uns, wie er den harten Weg geht. Wir wissen das alles in unserem Kopf und doch sind wir oft blind dafür, für den Wert dessen, was Jesus wirklich für uns tut. Und deswegen geht Matthäus ab Vers 6 dann weiter und hilft uns zu sehen, was wir in Jesus wirklich Wertvolles vor Augen haben. Das ist das Thema für heute Morgen. Jesus sehen für den ganzen Wert, für die ganze Kostbarkeit, die er wirklich ist. Ich möchte Jesus wirklich gerne sehen, für die Herrlichkeit, die er wirklich darstellt, für die Kostbarkeit und für die Würde, die er ist. Und dafür möchte ich jetzt beten. Herr Jesus, sei du uns wirklich jetzt vor Augen geführt, in deiner Herrlichkeit, in der Kostbarkeit, die du bist für uns. Amen. Der Matthäus stellt uns in den ersten 5 Versen, wie gesagt, Jesus als den souveränen Messias vor, der entschlossen seinen Leidensweg für uns angeht. In diesem Kapitel 26. Die Jünger sind jetzt 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs gewesen und haben Wunder erlebt mit Jesus. Haben Jesus erlebt, wie er Menschen begegnet ist, haben seine Lehre gehört, seine Weisheit gesehen, seine Herrlichkeit erlebt. Stell dir das einfach einmal vor. 3 Jahre lang mit Jesus. Auge in Auge auf dem Berg. Jetzt ist Jesus nach Jerusalem gekommen und die letzten paar Kapitel haben wir hauptsächlich Jesus als Lehrer gesehen. Jesus hat viel gelehrt und hat jetzt in Jerusalem auch viel die religiöse Elite damals kritisiert für ihren falschen Glauben, hat viel gelehrt und jetzt ist es so, als würde Matthäus den Sack hier zubinden in Kapitel 26 und sagen in Vers 1, es geschah, als Jesus alle diese Worte beendet hat. Matthäus bereitet uns darauf vor, dass Jesu Lehrdienst zu einem Ende gekommen ist und sein Fokus jetzt auf etwas anderes gerichtet sein wird, nämlich auf das Kreuz. Matthäus bindet den Sack von Jesu Lehre und Dienst hier so zu. Die Zeit des Lehrens ist vorbei, jetzt geht es nur noch um eins, das zu tun, wozu er gekommen ist. Vers 2, ihr wisst, sagt er seinen Jüngern, dass in 2 Tagen das Passa ist. Dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gekreuzigt werde. Jesus kündigt das an, wozu er gekommen ist. Und diese Ankündigung ist eigentlich nicht neu. Sie sollte den Jüngern auch gar nicht neu sein, weil der Matthäus uns in Kapitel 1 seines Evangeliums bereits vorbereitet hat dafür, was Jesus gekommen ist zu tun. Kapitel 1, Vers 21, als der Engel zu Maria sagt, Jesus, er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Jetzt ist es soweit. In 2 Tagen wird Jesus genau das tun. Der Matthäus führt uns also Jesus als den von Gott verheißenen Messias vor Augen hier, der gewillt ist zu sterben für uns, der gewillt ist, den harten Weg zu gehen. Und er tut das ganz entschlossen. Ihr seht hier in den Versen 3 bis 5, wie die Priester, Schriftgelehrten und Ältesten sich versammeln und entschließen, Jesus umzubringen. Aber sie sagen nicht zum Passa. Sie sagen nicht zum Passa. Wenn es nach ihnen ginge, dann würde Jesus frühestens in einer Woche verurteilt werden. Vorher wollten sie das nicht, weil sie Angst vor den Leuten hatten, die zum Passafest nach Jerusalem gekommen waren und natürlich Jesus kannten und Jesus folgten. Wenn es ihn nach ihnen ginge, dann würde Jesus frühestens in einer Woche sterben. Was hat Jesus gesagt? In 2 Tagen. Weil er gekommen ist, um zu sterben. Und weil er den Zeitpunkt seines Sterbens selbst bestimmt. Nicht erst in einer Woche. In 2 Tagen werde ich mein Leben lassen für euch. Jesus ist der von Gott lange versprochene Messias und Retter, der dabei ist, den harten Weg zu gehen, den wir nicht selber gehen können. Und für sein Volk, für seine Jünger zu sterben. Und diesen wunderbaren Messias, dieser herrliche Jesus, sitzt an diesem einen Abend jetzt mit seinen Jüngern an Simons Tisch des ehemals Aussätzigen. Und du musst dir die Szene in diesem Raum vorstellen. Der Raum ist schwach beleuchtet, ein Tisch in der Mitte, mit Kissen darum herum. Jesus liegt zu Tisch, so wie sie das früher gepflegt haben, mit seinen Jüngern, bei diesem Simon, den wir nicht genau kennen. Und sie sitzen hier am Boden um diese ganzen Speisen herum und unterhalten sich. Und wir wissen nicht, worüber sie geredet haben an diesem Abend. Ich weiß nicht, wie bewusst auch den Jüngern war, was in 2 Tagen passieren würde. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob sie vor Augen hatten, was Jesus in 2 Tagen tun würde und wer er tatsächlich ist. Aber es geht ja auch gar nicht so sehr um die Jünger, sondern der Matthäus erzählt uns jetzt von einer Frau, die plötzlich in diese Abendgesellschaft tritt. Sie ist es, die der Matthäus uns jetzt vorstellt, in Verse 6 bis 7. Und das ist Punkt 2. Sie ist es, die uns helfen wird, Jesus wert zu achten, für was er wirklich ist. Sie war wahrscheinlich nicht eingeladen. Sie taucht einfach auf. Und Matthäus gibt uns keinen Namen, er gibt uns keine Herkunft. Das spielt für ihn keine Rolle. Wir wissen nichts über diese Frau. Wichtig ist ihm nur ein Detail. Sie kommt mit einer alabasternen Flasche in den Händen, die sie ganz vorsichtig bei sich trägt. Alabaster ist nämlich sehr, sehr kostbar. Etwas Besonderes. Solche Flaschen gibt es nicht einfach so. Das ist keine Haushaltsware, die sie hier in ihren Händen trägt. Nichts, was es im Laden um die Ecke gibt. Allein diese Flasche kostet ein kleines Vermögen, auch ohne Inhalt. Ich habe Claudi letzte Weihnachten ganz klassisch ein Parfüm geschenkt. Und wenn du in eine Parfümerie gehst, was sie dir glauben machen wollen, ist, dass sich der ganze Laden voller Kostbarkeiten befindet, oder? Ein Fläschchen extravaganter als das andere. Jedes Parfüm wertvoller als das andere, das ist wohl die Botschaft dahinter. Doch im Vergleich zu diesem Alabasterfläschchen waren das alles Mogelpackungen. Sie hielt eine wahre Kostbarkeit in ihren Händen. Und als die Frau so den Raum betritt, mit der Alabasterflasche in ihren Händen, da wissen alle sofort, diese Frau trägt einen echten Schatz in ihren Händen. Kostbarstes Salböl. Der Wert mindestens ein ganzes Jahresgehalt. Das wissen wir aus dem Markus-Evangelium. Claudis Parfüm hat ein bisschen weniger gekostet. Und sie tritt auf Jesus hinzu. Und sie öffnet das Fläschchen voll kostbaren Salböls. Und bei einer Alabasterflasche, die verpfropft war, heißt das, du musst den Deckel abbrechen. Und damit ist die Flasche ein für alle Mal geöffnet. Du kannst sie nicht wieder schließen. Du musst sie jetzt verbrauchen. Und sie öffnet das Fläschchen voll kostbaren Salböls, das so gut und so intensiv und so herrlich geduftet haben muss. Das war ein einmal im Leben Erlebnis hier. 33.000 Euro. Das ist das durchschnittliche Jahreshaushaltseinkommen in Österreich. Und sie gießt den gesamten Inhalt auf Jesu Haupt. Nicht nur ein, zwei Tupfer, sondern das ganze Ding. Diese Frau salbt ihn, wie man einen König salbt. Unter Aufbringung ihrer eigenen größten Kostbarkeit, die sie hat. Weil sie sieht, Jesus ist so kostbar. So kostbar. So kostbar, dass es sich lohnt, ein ganzes Jahresgehalt für nur diesen einen Moment aufzuwenden. Ein kurzer, aber mächtiger Moment der Liebeserklärung an Jesus, der Ehrerbietung, der Hingabe, der Würdigung, der Anbetung. Und Jesus ist gekleidet in ihr kostbarstes Gut, glänzend vor Ehrerbietung, duftend vor Anerkennung, eingehüllt von alles übertreffender Wertschätzung. Sehen wir die Schönheit Jesu in ihren Augen durch diese Tat? Sehen wir, wie schön Jesus ist für sie in der Tat. Kannst du dir vorstellen, du riechst es und du nimmst es wahr in dem Moment, wie der Raum voll war von dem kostbaren Duft, den die meisten Leute im Leben nie zum Riechen kriegen, weil es so etwas Besonderes ist. Kannst du dir vorstellen, du nimmst wahr in diesem Moment die Schönheit und Kostbarkeit Jesu. An dessen Haupt nun dieses so kostbare Öl entlangläuft, von seinen Haaren auf seine Schultern tropft und langsam seinen Leib einhüllt in einen Mantel von Herrlichkeit, der bezeugt, du bist mein König. Du bist mein Messias. Du bist mein Retter. Du bist mein Heiland. Du bist mein Ein und Alles. Meine größte Kostbarkeit bist du, Jesus. Und die Jünger sehen Jesus gekleidet in 33.000 Euro Öl. Und ihre Reaktion auf diesen so erhabenen Moment ist: Wozu diese Verschwendung? Vers 8. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen: Wozu diese Verschwendung? Kannst du sehen, wie ihre Worte die Herrlichkeit eines solchen Moments einfach auslöschen? Kannst du es sehen? Was für eine Verschwendung an Jesus. Die Jünger konnten Jesus einfach nicht durch die Augen dieser Frau sehen. Sie konnten es nicht. Selbst nach 3 Jahren, nach all den Wundern und all dem Lehren und all der Herrlichkeit, die sie zu Gesicht bekommen haben, bis 2 Tage vor seinem Tod, konnten sie die Kostbarkeit Jesu immer noch nicht sehen. So nobel ihre Gedanken hier auch scheinen, ja? Sie hätten es den Armen gegeben. Und wahrscheinlich haben sie gedacht, hey, diesmal haben wir sicher das Richtige gesehen. Sie waren blind für die Kostbarkeit Jesu. Was sie sahen, waren 33.000 Euro verschwendet. Und was sie ungewollt aber dennoch damit gesagt haben, war Folgendes. Frau, Jesus ist deine 33.000 Euro nicht wert. Das ist, was sie ungewollt, aber im Effekt gesehen haben. Ein gutes Werk an den Armen wäre das, aber an Jesus nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass das Jesus sicher irgendwie weh hat, nicht? Nicht einmal seine Nahestehendsten erkennen seine Würde. Nicht einmal die er so viel investiert hat. Nach allem, was sie mit ihm erlebt haben, an ihm gesehen haben, ist das alles, was sie sagen können. Was für eine Verschwendung. Das muss doch wehtun, oder? Ich glaube, mir tät das wehtun. Jungs, die haben echt das emotionale Feingefühl von einem Autoreifer. Die Jünger, ne? Aber schau mal, wie Jesus reagiert. Jesus reagiert so wunderbar. Er reagiert so wunderbar. Er nimmt es überhaupt nicht persönlich, Jesus. Sondern er kümmert sich als allererstes nach dieser Aussage um diese Frau und nimmt sie in Schutz. Vers 10. Warum bekümmert ihr nicht mich, sondern diese Frau, seht Jesus? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Was sie da hat, war gut. Es war richtig. Es war passend. Es war würdig. Es war angemessen. Sie hat etwas gesehen an mir und hat gehandelt. Sie hat ein gutes, und das Wort gut kann auch heißen schön, sie hat ein schönes Werk an mir getan. Stimmt, sie hätte alles den Armen geben können. Und man hätte schon was anfangen können mit 33.000 Euro, oder? Aber die Armut hätte sie damit auch nicht abgeschafft. Hier saß einer, der in 2 Tagen was abschaffen würde? Er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Ein für alle Mal. Die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber nicht. Und ich weiß nicht, wie klar diese Frau Jesu Tod vor Augen gehabt hat. Ob sie das Kreuz gesehen hat. Ob sie vielleicht gehört hat, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, was in 2 Tagen passieren würde. Und ob sie seinen Leib bewusst zum Begräbnis bereitet hat, ich weiß es nicht genau. Aber wenn sie Jesus sah, dann sah sie das Kostbarste auf der Welt. Sie sah, was die Jünger nicht sehen konnten oder nicht sehen wollten. Und Jesus setzt ihr jetzt für diese Erkenntnis, für dieses gute Werk, für diese Sichtweise ein ewiges Denkmal. Schau mal Vers 13. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihrem Gedenken. Stell dir vor, Jesus setzt dir so ein Denkmal. Der Sohn Gottes. Für immer. Für die ganze Welt. Ein Denkmal. Wahnsinn, oder? Dafür, dass sie ihn sieht und liebt, für wer er wirklich ist. In seiner Würde, Schönheit, Kostbarkeit und Herrlichkeit. Die Liebe von der Frau ist eines Denkmales würdig. Wir setzen Denkmäler für unsere Errungenschaften, oder? Wir Menschen, meine ich jetzt insgesamt. Wir setzen Denkmäler für unsere Errungenschaften, für unsere guten Werke an Menschen. 33.000 Euro für die Armen ist bei uns in unserer Rechnung eines Denkmales würdig. Sag jetzt 20 Euro, muss bloß ins Gemeindeblättli schauen. Und Jesus waren die Armen auch nicht egal. Die Armen waren Jesus nicht egal. Und das wissen wir, oder? Aber was Jesus hier zeigt, ist, was in Wahrheit eines Denkmales würdig ist. Nämlich unsere Liebe zu ihm. Wir sagen, was habe ich alles Gutes getan? Aber wir werden kein Denkmal dafür bekommen. Was hatte er oder was hatte sie für eine Liebe für Jesus? Und was ist alles Herrliches aus dieser Liebe zu Jesus geflossen? Das ist, was wir uns fragen. Dieses Evangelium, das in aller Welt verkündigt wird, beinhaltet den Akt dieser Frau als Teil des Evangeliums für immer, indem wir lernen, Jesus für das zu sehen, was er wirklich ist, für all die Kostbarkeit und Herrlichkeit und Würde. Und so steht diese Frau als ein Denkmal vor uns und zeigt uns, zeigt mir, so will ich Jesus sehen. So will ich Jesus sehen. Die größte meiner Kostbarkeit. So oft vor Augen und doch so oft nicht wahrgenommen, oder? Ich möchte gern Jesus sehen und lieben, für wer er wirklich ist. Und der Matthäus zeigt uns jetzt, dass wir dabei Hilfe brauchen. Wir brauchen Gottes Hilfe, um das sehen zu können. Er führt uns zum Schluss dieses Abschnittes zu Judas. Judas. Vers 14 bis 16. Wie viel war Jesus dem Judas wert? 30 Silberlinge. Und wir verabscheuen der Judas für seine Tat, oder? Wir verabscheuen seine Tat. Was der Matthäus uns sagt, ist, dass selbst die Jünger ohne so weit weg davon waren, Jesus zum Verkaufen. Vielleicht verrieten sie Jesus nicht für 30 Silberlinge. Aber auch sie würden ihn zumindest verleugnen. Für viel weniger als 30 Silberlinge. Auch den Jüngern war in dem Moment eine Alabasterflasche voll kostbaren Salböls mehr wert als Jesus. Und darum, denke ich, haben alle Jünger Jesus verlassen, als er 2 Tage später abgeführt wurde. Darum hat Petrus ihn verleugnet. 3-mal. Weil er Jesus nicht sehen konnte, für was er wirklich ist. Das ist unsere Not, dass wir Jesu Herrlichkeit sehen und vor Augen geführt haben, wer er wirklich ist. Ich möchte gern Jesus sehen und lieb hier, für wer er wirklich ist. Und wir versagen oft darin, wie die Jünger, oder? 33.000 Euro könnten schon mal zwischen uns und Jesus stehen, oder? Wenn wir ehrlich sind. Und manchmal reicht auch schon weniger. Es kann sogar ein gutes Werk sein für die Armen, das zwischen uns und Jesus steht. Es kann sein, dass wir, was wir tun, und ob es noch so gut sei, dass das trotzdem auf Jesu Kosten geht. Das kann uns passieren. Es kann uns passieren, dass wir unsere Zeit opfern, unseren Dienst opfern, unsere Kraft, unsere Energie opfern für gute Werke in der Gemeinde, in der Gesellschaft und trotzdem Jesus dabei links liegen lassen. Das kann uns passieren. Aber selbst ein Werk 33.000 Euro wert, ist nicht mehr wert als Jesus Und mir fällt hier die Maria und die Martha ein. Die Maria, die Jesu zu Füßen gesessen hat, und die Martha, die so hart gearbeitet hat für alles. Und nur das Werk gesehen hat für Jesus, aber nicht Jesus selbst. Maria hat das Bessere gewählt, hatte Jesus gesagt. Es kann sein, dass wir uns mit unserem Dienst ein Denkmal setzen wollen, statt aus der Liebe zu Jesus zu handeln. Das ist so verlockend. Und es ist so ungut. Wir als Gemeindeleitung wünschen uns, dass kein einziger Dienst in der CGD nicht aus der Liebe zu Jesus passiert. Tust du das, weil du Jesus liebst? Oder weil du dir oder der Gemeinde ein Denkmal setzen möchtest? Die Jünger haben versagt und wir versagen auch, aber schau mal, wie Jesus wieder reagiert. Ist Jesus nicht wunderbar? Er nimmt es wieder überhaupt nicht persönlich, dass der Petrus ihn dreimal verleugnet, oder? Wieder reagiert Jesus so gnädig, so großzügig, so barmherzig, so herrlich. Er kümmert sich um seine Jünger nach der Auferstehung. Alle sind davor gestorben, aber er kümmert sich. Simon, liebst du mich? Ja, Herr, ich lieb dich. Simon, liebst du mich? Ja, Herr, ich lieb dich. Simon, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und wisst ihr, was der Petrus damit meint? Er sagt, ich möchte Jesus sehr und liebe, für wer du wirklich bist. Es ist sein Hilfeschrei, der Moment. Und ein paar Wochen später, schau, was aus Petrus und der restlichen Jünger plötzlich war ist. Alle sind davor gestorben, wo man Jesus festgenommen hat. Was ist aus ihnen geworden? Nach Pfingsten. Leute, die ihr Leben lassen für Jesus. Weil sie plötzlich geöffnete Augen gekriegt haben, für wer er wirklich ist. Jesus schenkt uns den Geist, damit wir sehen können, wer er wirklich ist. Und das heißt für uns drei Dinge. Erstens einmal, dass wir zugeben, dass wir blind sind für Jesu Kostbarkeit. Das dürfen wir einfach ehrlich zugeben. Zweitens, wir dürfen uns anvertrauen mit unserer Blindheit. Und zu Jesus gehen und sagen, Jesus, öffne mir die Augen. Zeig mir deine Herrlichkeit, deine Würde, deine Kostbarkeit. Und er macht sich sichtbar in seinem Wort. Dort innen wird Jesus sichtbar, so wie heute Morgen. Und wir dürfen seine Herrlichkeit bestaunen. Seine Liebe, seine Hingabe. Und ich will mein teuerstes Öl an ihm verschwenden. Ja, das will ich. Ich will mein Leben an ihm verschwenden. Und ich sage, Herr, öffne du mir die Augen und das Herz dafür, damit ich das kann. Weil selber kann ich es nicht. Wen habe ich im Himmel außer dir, und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibst doch du, Gott, meines Herzens Fels und mein Teil. Dort wollen wir hin, oder? Dass uns Gott das Teuerste ist. Drittens, wir wollen in unserem Dienst, in unseren Werken Jesus vor Augen haben. Und nicht uns ein Denkmal setzen, sondern ihm. In all dem Dienst, den wir tun, aus der Liebe zu ihm. Jesus hat gesagt, an der Liebe, die ihr zueinander habt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. An der Liebe, nicht an der Effektivität. Paulus sagt, hätte ich die Liebe nicht, ich wäre nichts weiter als ein dröhnendes Erz. 1. Korinther 13. Und Paulus sagt in Römer 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und deswegen können wir hoffnungsvoll von dem Abschnitt weggehen hoffnungsvoll, dass wir wirklich lernen können, Jesus zum sehen, für was er wirklich ist. Und aus dem Aussa wird ein Leben strömen, das gute Werke tut, noch und nöcher, weil wir ihn lieben. Und Herr Jesus, das bitten wir dich von ganzem Herzen, dass wir lernen, die zum Lieben, für wer du wirklich bist. Dass wir sehen können, wie die Frage sehen hat. Bitte verändere du uns. Und ich danke dir, Herr, dass der Matthäus, dass du uns durch das Wort der Mager Hoffnung dazu gibst. Amen.